Staaten reagieren auf gesellschaftlichen Widerstand meist repressiv, vor allem wenn dieser Widerstand die bestehenden Machtstrukturen in Frage stellt. In Deutschland geht der Staat dieses Jahr gegen die sogenannte globalisierungskritische Bewegung vor. Im Vorfeld und nach dem G8-Gipfel in Heiligendamm eröffnete die Bundesanwaltschaft mehrere Ermittlungsverfahren nach dem berüchtigten Paragraphen 129a. Jetzt gilt Deutschland ja landläufig als demokratische Republik. Eben dieser Paragraph sei jedoch von Grund auf undemokratisch, wie Professor Dr. Roland Roth bei einer Informationsveranstaltung in der Berliner Volksbühne meint.
Eben dieser 129a mit Demokratie und Bürgerrechten nicht vereinbar ist. Er ist nicht verfassungskonform in diesem Sinne, selbst gemessen an den Ansprüchen des Grundgesetzes. Und dies wird vielleicht deutlich und noch deutlicher, wenn man sich die Geschichte dieses Paragraphen zunächst mal anschaut.
Die Vorgeschichte dieses berüchtigten Paragraphen beginnt
1798 mit dem Edikt wegen Verhütung und Bestrafung geheimer Verbindungen, welche der allgemeinen Sicherheit nachteilig werden können.
Auf der Grundlage dieses Edikts erließ der preußische Staat im Vormärz Berufsverbote, 165 lebenslängliche Freiheitsstrafen und 74 Hinrichtungen gegen Mitglieder der frühliberalen bürgerlichen Opposition, die damals für die Demokratie eintraten.
Das war 1836. Das ist sozusagen der Ursprung, wenn man so will, wie man mit Oppositionsbewegung oder befürchteten Oppositionsbewegung anhand solcher Edikte und Gesetze umgeht. Es folgt als nächste Etappe die Einführung des 129er in das Strafrecht 1871. Und die ersten Opfer waren damals im Rahmen der Sozialistenverfolgung, Sozialistengesetze, die Sozialdemokraten.
Also wieder die wichtigste gesellschaftliche Gruppe, welche sich gegen die bestehende Ordnung engagierte. Bismarck sah in der sich damals gründenden Sozialdemokratie jedenfalls die größte Gefahr für das Deutsche Kaiserreich. In der BRD waren das gerade in den ersten Jahrzehnten des Kalten Krieges die Kommunisten, wie Roth berichtet.
Es folgt eben dann der 129er als eine wichtige Randbedingung der Kommunistenverfolgung in den 50er und 60er Jahre, die eben durch diesen Artikel auf die gleiche Stufe wie Verbrecherbanden gestellt werden konnten. Über die RAF und die Versuche dann den 129er auch auf Strommastenabsägen und andere Formen des Boykotts auszudehnen.
Das war in den 80er Jahren. Im Zuge der RAF-Bekämpfung hatte die deutsche Regierung 1976 auch den Paragraphen 129a eingeführt. Damit wurden nicht nur konkrete Taten, sondern bereits das Gründen, die Mitgliedschaft oder das Unterstützen und Werben für eine terroristische Vereinigung unter Strafe gestellt. Der Paragraph 129a ist so ein perfektes Mittel, um Widerstandsgruppen präventiv ausforschen zu können, wie Dr. Rolf Gössner, Rechtsanwalt und Präsident der Internationalen Liga für Menschenrechte in der Berliner Volksbühne, erklärt.
Tatsächlich betrafen knapp 85% der eingeleiteten Ermittlungsverfahren nicht etwa den schwerwiegenden Vorwurf der Mitgliedschaft, sondern lediglich den minderschweren des Unterstützens oder des Werbens. Und zumeist sind das, wenn man so will, rein verbale Taten in Anführungszeichen. Deshalb nennen wir diesen Tatbestand auch Gesinnungsstrafrecht. Doch 129a kann noch weit mehr. Seit er in den 80er Jahren, und zwar mit Zielrichtung auf die damals erstarkten militanten Widerstandsszenen, noch erheblich verstärkt und ausgedehnt wurde. Die Ermittlungsbehörden, die witterten nämlich innerhalb der politisch-sozialen Bewegungen gegen gefährliche Staats- und Industrieprojekte eine neue, eine unberechenbare terroristische Gefahr. Tausende von Menschen und zahlreiche oppositionelle Initiativen der Anti-Atom-, der Friedens- und Anti-Gentechnologie-Bewegung, aber auch der Häuser-, Kampf- und Tierschützerbewegung, später die Antifa, sind in die Antiterror-Maschinerie geraten, so wie heute auch globalisierungskritische Szenen. Und so kam es zu einer wundersamen Terroristenvermehrung per Gesetz und Rechtsprechung.
Das war in den 80er und frühen 90er Jahren. Und heute muss wieder auf den 129a zurückgegriffen werden, um Terroristen zu schaffen, die dann bekämpft werden können? Könnte man sich fragen. Dabei wimmelt es im Krieg gegen den Terror doch weltweit nur so von Terroristen. Professor Roth sieht in der Anwendung des Paragraphen eher eine historische Kontinuität in der Bekämpfung von Widerstandsbewegungen.
Wenn man diese Geschichte sich so vornimmt und dann die globalisierungskritischen Bewegungen von heute als Objekte dieses Terrorparagraphen mit hineinnimmt, dann sieht man, es war von Anfang an ein gezieltes Mittel, um Oppositionsbewegungen zu kriminalisieren und eben in diesem Sinne bekämpfen zu können.
Denn wenn nicht mehr konkrete Taten und Handlungen unter Strafe stehen, sondern schon der Kontakt zu bestimmten Personen, Gespräche oder wissenschaftliche Veröffentlichungen staatliche Maßnahmen zur Folge haben, verlässt der deutsche Staat demokratisches und rechtsstaatliches Terrain, wie Dr. Rolf Gössner meint.
Und das nennt man eigentlich Kollektivitätsstrafrecht oder Kollektivstrafrecht, und damit ist das ein Fremdkörper im bundesdeutschen Strafrechtssystem.
Ein Rechtssystem, das nach den Erfahrungen des Dritten Reiches derartige Bestimmungen eigentlich verhindern sollte. Mittlerweile stehen aber auch andere Lehren der NS-Diktatur auf dem Prüfstand der Regierung. So will Verteidigungsminister Franz Josef Jung die Bundeswehr endlich wieder im Innern einsetzen. Und Innenminister Schäuble würde am liebsten alle Geheimdienste und Polizeieinheiten wieder zu einer neuen Gestapo oder Stasi 2.0 ausbauen. Dazu noch einmal Dr. Gössner.
Solche Sicherheitspolitiker, die nach dem Kriegsrecht geradezu gieren, sind längst reif für ihre eigene Antiterrordatei. Der eine wegen seiner grundrechtssprengenden Denkanschläge, die er fast täglich verübt, der andere wegen seiner Abschussdrohung, die ihn zum potenziellen Attentäter macht. Beide sind Gefährder der Demokratie und Menschenrechte, und sie wissen, was sie tun.